Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidiblut und ihr hört hier die 6. Staffel der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. In den Episoden dieser Staffel geht es dann um den Fußball, aber mehr als nur um den Ball, der über den Platz rollt. Es geht um die Kontraste, die unser geliebtes Spiel prägen. Tradition versus Kommerz, Leidenschaft versus Geschäft, Herzblut versus Marketingstrategien. Freut euch auf meine ganz persönliche Sichtweise auf das Fußballbusiness. Kritisch, nostalgisch und immer mit einer Prise Leidenschaft. Lehnt euch zurück, schwelgt mit mir in Erinnerungen und stellt euch die Frage, war Fußball früher wirklich Rock'n'Roll? Los geht's! Weiter geht es nun mit Staffel 6 und Episode 90 der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, und dem Kapitel Fußball. Dieser Podcast trägt den Titel, als Fußball noch Rock'n'Roll war, und in diesem Kapitel der Staffel 6 dreht sich alles um den Fußball, genauer gesagt um den Profifußball. Dabei beleuchte ich ihn aus meiner ganz persönlichen und inzwischen äußerst kritischen Perspektive. Folge 1 hat dann auch den Titel Tradition im Fußball, ein romantischer Mythos als Hindernis für den Fortschritt. Der Profifußball scheitert daran, den Spagat zwischen Tradition und Kommerz ehrlich zu lösen. Stattdessen wird heuchlerisch Authentizität behauptet, während er längst mehr Entertainment als volkstümlicher Sport ist. Ein Geschäft, das sich von seinen Wurzeln entfernt hat, ohne es zuzugeben. Folge 2. Und früher war mehr Bratwurstgeruch im Stadion, beschreibt dann den Beginn meiner Leidenschaft für den Profifußball und meiner Leidenschaft für Hannover 96, die sich später wie ein lebenslanges Abonnement für enttäuschte Erwartungen anfühlte. Hört rein und lasst euch zu einer eigenen Sichtweise inspirieren. Viel Vergnügen!
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Tradition im Fußball, ein romantischer Mythos als Hindernis für den Fortschritt.
Dieser Podcast heißt, als Fußball noch Rock'n'Roll war, und um Fußball geht es nun in diesem Kapitel der Staffel 6. Und zwar aus meiner ganz persönlichen, inzwischen sehr kritischen Sicht auf den Fußball, und zwar den Profifußball. Der Podcast, der die Seiten wechselt, von Nostalgie zu Fortschritt, von Träumerei zu Pragmatismus, von Kreisliga-Romantik zu Champions League-Glamour. Heute gibt's meine ganz persönliche Sicht mit Stil, aber nicht ohne Sarkasmus. Es geht um den ewigen Wettstreit zwischen Tradition und Kommerz im Profifußball. Für viele ist das eine Tragödie, für mich eher eine Farce. Es geht um das, was ich als eine der größten Heucheleien und Scheinheiligkeiten des Fußballs sehe, das Spannungsfeld zwischen Tradition und Kommerz, das insbesondere nicht mehr mit dem Zeitgeist korrespondiert. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise durch meine Sicht auf Tradition und Kommerz im Profifußball. Eine Reise, die für mich nicht ohne eine gehörige Portion Kritik auskommt. Es ist eine nicht unbedingt repräsentative Betrachtung aus eigentlich subjektiver Sicht von einem Anhänger des Erfolgsfußballs.
Fußball, meine persönliche Leidenschaft, mein Ärgernis.
Ich bin mit dem Fußball groß geworden. Dieses Spiel war für mich wie Rock'n'Roll, wild, ehrlich, ein bisschen chaotisch, aber immer echt. Es war etwas, das man mit dem Herzen fühlte, nicht mit dem Geldbeutel. Damals, als man sich mit Freunden über den Zaun ins Stadion mogelte, als das Tragen eines Schals mehr bedeutete als das Präsentieren eines Markenlogos.
Das Theater der Tradition.
Fangen wir mit der heiligen Kuh des Fußballs an, der Tradition. Sie wird beschworen wie ein Zauberspruch, wenn es gegen die bösen Mächte des Kommerzes geht. Tradition, das klingt nach ehrlichen Zweikämpfen, matschigen Plätzen und Bratwurstgeruch in der Luft. Was für ein Bild. Aber lassen wir die Romantik kurz beiseite. Tradition ist vor allem eines, ein cleveres Marketingkonzept. Der Traditionsclub, das ist der selbsternannte David, der sich tapfer gegen die Goliaths der kapitalistischen Moderne stemmt. Nur, wie echt ist diese Tradition eigentlich? Manchmal kommt sie mir vor wie ein altes Familienrezept, angeblich über Generationen weitergegeben, aber in Wahrheit oft improvisiert, gepanscht und doch ein bisschen modernisiert, damit es überhaupt noch schmeckt. Für die Traditionalisten ist jeder Sponsorenvertrag ein Verrat, jeder Stadionname ein Sakrileg. Dabei hat der Kommerz nicht gestern angefangen, der hat Wurzeln, die bis in die 1950er zurückreichen. Preußen Münster hat das Wirtschaftsspiel im Fußballsalon fähig gemacht, als sie Spieler mit Tankstellen und möblierten Wohnungen anlockten. Und das war nur der Anfang. Also lasst uns bitte aufhören, so zu tun, als wäre Kommerz ein neues Phänomen. Tradition? Eher die Kunst der nostalgischen Rückprojektion.
Die konstruierte Tradition, ein Märchen für Traditionalisten.
Fragen wir uns doch mal, was bedeutet Tradition im Fußball wirklich? Ist es nur das Gründungsdatum eines Vereins, das nostalgische Gefühl, das einen überkommt, wenn man die alten Geschichten hört? Oder ist es mehr? Aber Hand aufs Herz, wie viel von dieser Tradition ist echt? Oft habe ich den Eindruck, dass sie eher ein hübsches Marketinginstrument geworden ist, ein Verkaufsargument, um die Bindung der Fans zu stärken. Ein Punkt, der mich besonders beschäftigt, ist die Art und Weise, wie Tradition oft instrumentalisiert wird. Viele Vereine, die als Traditionsclubs gelten, leben von einem Mythos, der rückblickend konstruiert wurde. Es geht nicht um echte Historie, sondern um die Illusion von Beständigkeit. Das wirkt manchmal fast wie ein billiger Trick, um Fans emotional zu binden. Ein Gründungsdatum allein macht eben keinen Traditionsclub aus. Aber wir alle lassen uns davon blenden, weil wir uns nach einem Gefühl der Vertrautheit sehnen in einer Welt, die sich immer schneller dreht.
Die Tradition und Historie im Fußball, Mythos oder Realität?
Welche Tradition beanspruchen eigentlich die Traditionalisten des Fußballs für sich? Hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Man könnte zwei Dimensionen unterscheiden, zum einen die Tradition, die das Spiel selbst betrifft, seine sportliche Entwicklung und Regelanpassungen. Zum anderen die Tradition, die auf Werte abzielt und den Fußball als Selbstzweck betrachtet. Letztere wird oft als unverrückbares Erbe inszeniert, doch wie viel Substanz steckt dahinter? Die vermeintliche Tradition des Fußballs ist in der Regel eine konstruierte Erzählung. Sie wird aus der Gegenwart heraus in die Vergangenheit projiziert, um bestimmte Normen und Strukturen gegenüber den Herausforderungen des Wandels zu rechtfertigen. Kurz gesagt, diese Tradition dient als Instrument, um sich gegen Veränderung zu stemmen. Besonders auffällig wird das im Konflikt zwischen sogenannten Traditionsclubs und den als Kommerzclubs geschmähten Vereinen, die neue wirtschaftliche Wege gehen. Hier werden historische Argumente oft ins Feld geführt, ohne dass diese tatsächlich tief in der Historie verwurzelt wären. Die Eigenart dieser konstruierten Traditionen liegt darin, dass ihre Verbindung zur Vergangenheit häufig künstlich ist. Sie bieten Antworten auf neue Herausforderungen, indem sie sich auf vermeintlich alte Werte berufen oder diese Werte gleich selbst erfinden. Diese Konstrukte funktionieren durch ständige Wiederholung und werden so zu einem festen Glaubenssatz. Doch was genau begründet die Tradition eines Fußballclubs? Ist es eben das Gründungsdatum? Vielleicht, denn dieses lässt sich nicht manipulieren. Aber reicht ein Gründungsdatum allein, um Qualität oder gar Anspruch zu definieren? Man könnte sagen,
je älter der Club, desto mehr Tradition.
Und, welchen Einfluss hat diese Rückprojektion in die Vergangenheit auf das Hier und Jetzt? Für Traditionalisten erfüllt die konstruierte Tradition eine wichtige Funktion. Sie stiftet Beständigkeit in Zeiten des Wandels, indem sie Clubs, die vermeintlich immer schon da waren, ein unveränderliches Wesen zuschreibt. Neuartige Entwicklungen oder ökonomische Ansätze, wie sie oft von sogenannten Kommerzclubs verfolgt werden, haben es schwer, sich gegen diese nostalgische Perspektive durchzusetzen. Traditionsclubs erhalten ihr Label weniger aufgrund objektiver Kriterien, sondern eher durch eine sentimentale Wahrnehmung und narrative Wiederholung. Diese Konstruktion wird zur Waffe gegen die als Retortenclubs verunglimpften Vereine, die auf Basis neuer wirtschaftlicher Modelle erfolgreich werden. Doch letztlich bleibt die Frage, ist Tradition ein Qualitätsmerkmal, oder ist sie oft nicht mehr als ein clever eingesetzter Mythos, der den Wandel ausbremst?
Der Einzug des Kommerz, ein notwendiges Übel oder der Anfang vom Ende?
Dass der Fußball sich verändert hat, ist keine Neuigkeit. Der Kommerz hat schon vor langer Zeit Einzug gehalten, man könnte fast sagen, er wurde eingeladen. Ich stelle mir oft die Frage, was treibt die Akteure im Profifußball wirklich an? Geht es noch um den sportlichen Erfolg, um die Leidenschaft, die uns alle verbindet? Oder stehen nicht doch eher fette Verträge, lukrative Sponsoring-Deals und der eigene Vorteil im Vordergrund? Ich für meinen Teil habe da große Zweifel.
Die Fans als wandelnde Litfaßsäulen.
Kommen wir zu den Fans. Ach, diese leidenschaftlichen Träger der Vereinsfarben, die für die große Liebe ihres Clubs Schlange stehen, um 100 Euro und mehr für ein Trikot zu bezahlen. Trikots, die nebenbei bemerkt oft nicht nur das Vereinslogo, sondern auch die Brandings der Werbepartner tragen. Ich liebe diesen Widerspruch, die einen wettern gegen Kommerz, während sie sich selbst zu laufenden Litfaßsäulen machen. Ironie ist, wenn jemand das Gegenteil von dem lebt, was er lautstark kritisiert. Die Wahrheit ist, ohne Fans als Co-Creators of Value würde der Fußball gar nicht funktionieren. Der Jubel auf den Tribünen, die Choreos, die Emotionen, das ist pures Gold für die Marketingstrategen. Und während Traditionalisten gerne über Plastikclubs und Retortenvereine lästern, sind sie oft die besten Kunden im Fanshop. Selbst in der Rebellion stecken sie tief in der Maschinerie des Kommerzes.
Die Fans, von Herzblut zu Werbeträgern.
Am meisten schmerzt mich, wie sehr die Fans in diese Maschinerie eingebunden wurden. Früher war das Tragen eines Trikots ein Symbol der Zugehörigkeit, heute ist es oft nur noch ein Statement der Kaufkraft. Es ist absurd, dass Fans bereit sind, hunderte Euro für Merchandise auszugeben, das gleichzeitig als Werbefläche für Sponsoren dient. Und doch, ohne die Fans wäre dieses ganze Konstrukt nicht denkbar. Es sind die unbezahlten oder sogar selbstzahlenden Komparsen in einem perfekt inszenierten Spektakel. Sie sorgen für die Stimmung, die den Produkten der Sponsoren die nötige emotionale Aufladung gibt. Sie stehen im Stadion, singen, jubeln, schreien und füllen dabei die Kassen der Clubs und ihrer Werbepartner. Ist das noch die Leidenschaft, mit der ich aufgewachsen bin, oder ist das einfach nur cleveres Marketing, das die Liebe zum Spiel ausnutzt?
Was will Erfolg wirklich?
Tradition gegen Kommerz, das klingt oft wie eine moralische Schlacht. Aber lasst uns kurz innehalten und ehrlich sein, Erfolg ist für beide Seiten das wahre Ziel. Ob durch jahrzehntelangen Aufbau oder durch milliardenschwere Investoren, jeder will am Ende nur gewinnen. Erfolg definiert sich eben nicht durch die Art, wie man ihn erreicht, sondern dadurch, dass man ihn erreicht. Der Unterschied: die einen glauben, dass sie ihn verdient haben, weil sie schon immer da waren. Die anderen nehmen sich, was sie brauchen, um endlich anzukommen. Die Realität ist, Fußball ist kein reines Spiel mehr. Es ist ein Spektakel. Ein Entertainment-Produkt. Eine riesige Show, in der Tradition der dramaturgische Sidekick ist und Kommerz der Produzent. Und ganz ehrlich, ich finde das großartig.
Erfolg durch Tradition oder Erfolg durch Kommerz?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zuerst den Begriff Erfolg klären. Erfolg bedeutet, selbst gesteckte Ziele zu erreichen. Dabei geht es sowohl um materielle Ziele wie Einkommen als auch um immaterielle, emotionale Ziele wie Anerkennung. Doch um Ziele in Ergebnisse umzuwandeln, braucht es vor allem Umsetzungskompetenz. Im Kontext des Profifußballs stellt sich dann schnell die Frage, welche Ziele verfolgen die verschiedenen Akteure? Welche Ziele haben die Spieler, Trainer, Funktionäre und auch die Fans? Ist das einzige Ziel für die Protagonisten des Spiels wirklich der sportliche Erfolg, das emotionale Ziel, das Millionen von Fans bewegt, oder geht es nicht oft auch um die Maximierung des eigenen Gewinns? Geht es nicht auch darum, den bestmöglichen Vertrag mit den besten monetären Konditionen zu verhandeln? In diesem Kontext stellt sich die Frage, ist der sportliche Erfolg für die Spieler wirklich immer das oberste Ziel, oder stehen nicht oft andere persönliche Ambitionen im Vordergrund? Und was ist mit der persönlichen Umsetzungskompetenz dieser Akteure? Ist sie nicht längst auf den maximalen finanziellen Erfolg ausgerichtet? Und muss dieser Erfolg zwangsläufig an die Tradition eines Vereins gebunden sein? Wohl kaum. Doch bedeutet das, dass Erfolg verwerflich ist? Sollten wir demnach den Begriff Erfolg nicht auch aus der Perspektive des Fans betrachten? Ist es nicht auch für den Fan legitim, den Erfolg nach seinen eigenen Maßstäben zu definieren? Und schließlich, was macht einen Erfolgsfan aus? Ist er ein Traditionsfan, der sich mit der Geschichte und den Werten eines Vereins identifiziert, oder ist er ein Kommerzfan, der den Erfolg des Clubs nur unter der Prämisse des finanziellen Wachstums und der sportlichen Spitzenleistung sucht?
Eine Welt ohne Kommerz.
Nein, danke. Ohne Kommerz wäre Fußball nicht das, was er heute ist, eine globale, milliardenschwere Industrie, die uns Woche für Woche unterhält. Ohne Investoren gäbe es keine Topstars, keine spektakulären Transfers, keine Hochglanzarinnen. Ja, es gäbe auch keine 120-Euro-Trikots, aber Hand aufs Herz, wer würde eine Rückkehr zur Kreisliga-Ästhetik wirklich wollen? Kommerz ist kein Fluch, er ist die treibende Kraft hinter Innovation und Fortschritt. Natürlich hat er seine Schattenseiten. Aber wer den Kommerz im Fußball verteufelt, will oft nur die Uhr zurückdrehen und übersieht dabei, dass Nostalgie kein Geschäftsmodell ist.
Ein Blick zurück und nach vorn.
In der hier nachfolgenden Folge wird's persönlich. Ich erzähle, wie alles für mich begann damals, als Fußball noch Rock'n'Roll war und ich in meinem allerersten Stadion stand. Die Reise von der jugendlichen Begeisterung bis zur heutigen, pragmatischen Sichtweise. Bleibt dran, es wird nostalgisch, ehrlich und vielleicht ein bisschen sentimental. Bis dahin, macht euch Gedanken, ob Tradition wirklich der rettende Anker ist oder nur ein schwerer Ballast, der den Fußball am Fliegen hindert.
Früher war mehr Bratwurstgeruch im Stadion.
Der Fußball war lange eine große Leidenschaft, doch im Laufe der Jahre hat sich mein Blick darauf verändert. Was einst ein Sport mit Herz, Leidenschaft und Authentizität war, ist heute ein wertschöpfendes Geschäft. Dabei möchte ich von Anfang an klarstellen, ich bin kein Gegner von Kommerz- und Investorenmodellen. Im Gegenteil, ich sehe sie als notwendige Impulsgeber, die Leistung und Erfolg fördern können. Der Fußball ist nicht nur Sport, sondern auch Entertainment und als solches darf er sich weiterentwickeln und auf wirtschaftliche Dynamiken reagieren. Für mich war es nie ein Widerspruch, die Faszination des Spiels zu lieben und gleichzeitig die Geschäftswelt, die sich darum entfaltet, zu akzeptieren. Doch genau hier liegt das Problem, der Profifußball hat es versäumt, Tradition und Kommerz in Einklang zu bringen. Er hat sich in eine Richtung entwickelt, in der Authentizität, Nähe und Gemeinschaft durch Narzissmus, Opportunismus und Profitgier ersetzt wurden. Statt als symbiotische Kräfte zu wirken, stehen sie sich oft feindlich gegenüber. Die Entwicklung des modernen Fußballs hat eine gefährliche Schieflage erzeugt. In diesem Kapitel geht es weniger um das Spiel selbst, sondern um die Strukturen und Mechanismen, die den Profifußball in den vergangenen Jahrzehnten geprägt haben. Es geht um die Entwicklung vom Fußball als Sport hin zum Fußball als Unterhaltung und um die Spaltung, die dieser Wandel unter den Anhängern verursacht hat. Früher standen Fans aller sozialen Schichten gemeinsam auf den Stehplätzen, vereint durch die Liebe zu ihrem Verein. Heute teilt sich die Fangemeinschaft in Komfortkonsumenten, Erfolgsfans, Aggressionsventile und eine anpassungsfähige Masse, die unkritisch allem folgt, was das Geschäft diktiert. Der Profifußball hat dabei nie eine echte Identität gefunden, die Tradition und Moderne miteinander versöhnt. Statt zu verbinden, hat er gespalten und sich dabei von seiner Basis und letztlich von sich selbst entfremdet. Diese Entwicklung hat mich schließlich dazu gebracht, den Fußball, den ich einst geliebt habe, loszulassen. Doch bevor wir ans Ende kommen, beginnt alles mit dem Anfang, der Zeit, in der ich den Fußball fand und er zu einem festen Bestandteil meines Lebens wurde.
Hierzu deshalb zunächst ein Ausschnitt aus Staffel 1, Episode 2, Folge 2, wie ich den Fußball fand.
Es war Sonntag, der 28. Juni 1964, 15 Uhr, 25 Grad, Sonne in Hannover. Schiedsrichter Günter Baumgärtel pfeift vor über 70.000 Zuschauern im ausverkauften Niedersachsenstadion das letzte Gruppenspiel der Gruppe 2 zum Aufstieg in die ein Jahr zuvor eingeführte Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und Hessen Kassel an. Vier Tage zuvor hatte sich Hannover 96 durch ein 4:0 beim FK Pirmasens in der Gruppe etwas abgesetzt, so dass im Spiel gegen Kassel bereits ein Unentschieden gereicht hätte. Entsprechend euphorisch war dann auch die Stimmung. Und mein Freund Peter und ich waren mittendrin auf den Stehplatztraversen der Westtribüne im Stadion. Wir waren 17 Jahre alt und damals in der Ausbildung zum Speditionskaufmann. Die Karten für sämtliche Gruppenspiele der Aufstiegsrunde, bei denen wir natürlich dabei waren, hatten wir von unserer spärlichen Ausbildungsvergütung gekauft. Und es ging rasant los. Zappel Philipp, wie wir ihn nannten, Fred Heiser legte gleich in der 10. Minute das 1:0 vor. Die Stimmung im weiten Rund des Niedersachsenstadions schien zu explodieren.
Jedes Jahr ein Kind. Bis wir 96 sind,
wurde von über 70.000 Stimmen intoniert, dass das mit dem Kind bzw.
dem Kind
einmal Realität werden würde bei den Roten, hatte damals natürlich niemand auf dem Schirm. Bezeichnenderweise begann das mit dem Kind auch erst bei 1997. Der Traum vom Aufstieg rückte in der 40. Minute immer näher, als Walter Rodekamp dann das 2:0 einnetzte. Im Stadion gab es nun kein Halten mehr. Selbst auf den damals elitären Sitzplätzen im Unterrang und auf der Osttribüne standen die Leute nur noch. Die Halbzeitpause war ein einziger Gesangswettbewerb mit allem, was der Fußball damals an Fangesängen zu bieten hatte. Interpretiert mit rhythmischen Klatschen nach dem Intro des Songs Skinny Mini von Tony Sheridan. Und in der 82. Minute machte Walter Rodekamp in der Manier eines echten Mittelstürmers dann das 3:0. Das war der Aufstieg, und nun gab es nichts mehr, was uns noch aufhalten konnte. Peter und ich suchten den Weg von den Stehplätzen zum Spielfeld, wobei noch die Barriere zum Unterrang überwunden werden musste. Aber wir wollten dabei sein, wir wollten auf den heiligen Rasen, der ab sofort Bundesliga-Rasen war. Wir wollten den 11 Gladiatoren ganz nah sein. Dass dann in der 86. Minute Klaus-Peter Jindrosch noch ein Tor für die Hessen schoss, interessierte eh niemanden mehr. Es wurde nur noch gefeiert. Gefeiert den Aufstieg in die Bundesliga, vergessen die Schmach, dass man ein Jahr zuvor die Braunschweiger Eintracht vorgezogen hatte. Wir, die Roten, waren sportlich aufgestiegen. Nicht nach Papierform, sondern in einem sportlichen Wettstreit. Das ist und war für mich, wie ich es heute betrachte, authentischer. Und die Authentizität des Fußballs ist eben der rote Faden, der mich mit dem Fußball leben und auch leiden und nicht zuletzt den Fußball wieder verlieren ließ. Aber mein Freund Peter hatte nun auf einmal sogar zwei Clubs in der Bundesliga, denn er ist in Braunschweig geboren und hat dort seine ersten Lebensjahre verbracht. Braunschweig und Hannover waren zu jener Zeit auch einfach nur echte sportliche Rivalen. Es war immer ein sportlicher Wettstreit, auch unter den Fans. Hass und Gewalt gab es nicht. Man hat sich verbal mit Schlachtgesängen und Anfeuerungsrufen auseinandergesetzt. Authentisch eben. Doch zurück zum 28. Juni 1964. Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Günter Baumgärtel brachen alle Dämme. Um auf den Rasen zu kommen, musste man im altehrwürdigen Niedersachsenstadion auch noch einen Graben überwinden. Was aber der Masse keinen Abbruch tat. Zehntausende stürmten das Spielfeld und versuchten die Spieler zu erhaschen. Die aber wiederum versuchten sich in Sicherheit zu bringen und die Treppe am sogenannten Regieturm zu den Kabinen zu erreichen. Wie sie das geschafft haben, blieb mir angesichts der Massen verborgen. Aber schnell machte die Ankündigung die Runde, dass es noch einen Autokorso in offenen Cabrios der Mannschaft durch die Stadt zum neuen Rathaus geben sollte, und so machten wir uns schnellstens auf den Weg, um noch einen guten Platz für die Vorbeifahrt zu bekommen. Irgendwo in der Nähe des Rathauses haben wir dann am Straßenrand gewartet, bis die Herren um Pfiffi Krunzbein, dem Trainer, der auch bereits 1954 die Roten zur deutschen Meisterschaft gegen den 1. FC Kaiserslautern geführt hatte, vorbeikamen. Und dann kamen sie, Kapitän Otto Laschik, Walter Rodekamp, Freddy Heiser, Werner Gräber, Schosse Kellermann, Udo Nix, Klaus Bonsack, Heinz Steinwedel, Bodo Fuchs, Winfried Mitroski und Torwart Horst Potlasli. Unsere Helden. Ein schöneres Ereignis hat es eigentlich im Fußball für mich nie wieder gegeben, auch wenn noch sehr viele schöne, aufregende und authentische Momente folgten. Aber dieses Fußballereignis vom 28. Juni 1964 war und ist für mich der Inbegriff der Authentizität des Fußballs, eben des ehrlichen und leidenschaftlichen Leistungsfußballs, wobei die Ehrlichkeit des Fußballs noch in dieser Saison, durch unerlaubte Handgeldzahlungen der Hertha aus Berlin, die auch dann zwangsabsteigen musste, auf eine harte Probe gestellt und wenige Jahre darauf auch ganz in Frage gestellt wurde. Im Nachhinein betrachtet, war das bereits der schleichende Beginn des Opportunismus und der großen Heuchelei des Profifußballs, was sich immer dynamischer fortsetzte und heute die Authentizität dieses Geschäftes schon lange untergraben hat. Als der Fußball damals, und damit meine ich den Fußball als Profisport, begann ein Part meines Lebens zu werden, und die Protagonisten meine Helden, da sahen diese noch aus wie Leute aus dem sogenannten Volk. Sie sahen aus und benahmen sich auch so, wie du und ich. Sie gingen zum gleichen Friseur wie wir, sie kauften bei Tante Emma, sie fuhren VW Käfer mit geteilter Heckscheibe, sie arbeiteten teilweise noch bei den Stadtwerken, bei der Sparkasse, bei der Stadtverwaltung oder einem Elektrogroßhändler. Man konnte sich noch mit ihnen identifizieren. Es waren keine aufgestylten, turbofrisierten, ohne Eigenhautfarbe durchtätowierten, Terminator-ähnlichen Geschöpfe. Es waren Menschen, deren vielleicht einzige technische Fußballerrungenschaft die Schraubstollen waren.
So begann eine Leidenschaft, die sich später wie ein lebenslanges Abonnement für enttäuschte Erwartungen bei Hannover 96 anfühlte.
Meine persönliche Reise durch den Fußball spiegelt diese Spannungen wider. Sie führt von großer Leidenschaft und Begeisterung hin zu kritischer Distanz und Ernüchterung. Doch sie ist auch der Versuch, den Widerspruch aufzulösen, wie kann der Fußball gleichzeitig Tradition bewahren und den Anforderungen der Moderne gerecht werden?
Weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.